Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friedensreiter entre nous. Wir haben uns mal wieder zusammengeschaltet, weil es aktuelle Dinge zu besprechen gibt. Und zwar wollen wir uns mit dem Koalitionsvertrag auseinandersetzen, der gestern das Licht der Welt erblickt hat sozusagen. Ich habe ja einen anderen beruflichen Kontext in meiner Vergangenheit. Ich war in verschiedenen Arbeitgeberverbänden tätig und einer meiner ehemaligen Chefs hat immer gesagt, ein guter Tarifvertrag, der wird mit dem Hintern gemacht und scheut das Tageslicht. Daran habe ich mich erinnert, als am Dienstag in Rede stand, dass die ersten oder dass der Koalitionsvertrag schon fertig werden würde. Ich hatte eigentlich mit einer längeren Nachtschicht gerechnet. Bei Tarifverhandlungen ist es so, dass sie morgens um 5 dann mit blutunterlaufenden Augen vor die Kameras treten und sagen, wir haben alles gegeben und das ist jetzt das Ergebnis.
Ja, und wieder mal gegen deine Weisheitsworte ins Leere. Ne? Wieder mal nicht getroffen.
Ja, also weil Frau Merkel war das mal so in einer der Koalitionsverhandlungsrunden. Da sind dann tatsächlich auch die letzten Dinge nachts beschlossen worden. Hier hat man sich tatsächlich noch ein bisschen Zeit gelassen, morgens noch mal mit klarem Kopf drüber geschaut und dann am Mittag einen Koalitionsvertrag präsentiert. Ich habe gerade gesagt, ein guter Tarifvertrag wird mit dem Hintern gemacht und scheut das Tageslicht. Wenn wir das analog jetzt anlegen, Jochen, ist das ein guter Koalitionsvertrag? Und kommt er überraschend mit den Inhalten? Weil man hat ja vieles schon im Vorfeld gehört.
Also ich glaube, ob es ein guter Koalitionsvertrag ist, wird sich letztendlich erst in der Umsetzung zeigen. Der Fußballtrainer in mir sagt, entscheidend ist auf dem Platz. Aber ich will schon eine erste Irritation benennen, ohne dass ich wie einer dieser beiden Figuren, wie heißen die da bei Muppet Show auf der Tribüne?
Waldorf und Stettler.
Richtig, genau. Also in der Art und Weise will ich das hier nicht kommentieren und trotzdem eine Irritation benennen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, da würde mich deine Rückmeldung gleich auch mal interessieren. Friedrich Merz hat ja vorher gesagt, er wünscht sich eigentlich eine andere Art des Koalitionsvertrages. Also eben nicht diese 150, 160, 170 Seiten, wo alles klein geregelt ist, sondern eher im Sinne eines Absichtspapiers oder auch eines Kompasses, nach dem man sich dann ausrichtet. Und dann gehört natürlich ganz viel Vertrauen auch zwischen den Koalitionären dazu. Und ich glaube auch, dass diese Art, und da beschreibe ich eher ein Bauchgefühl, dass diese Art von Koalitionsvertrag auch eher den Anfordernissen der Zeit entspricht. Und als ich so den Koalitionsvertrag gelesen habe, da ist mir sehr viel Politikersprech entgegengekommen. Das war alles, nein, nicht alles, das war unfair, aber ein Teil roch wirklich so auch in der ganzen Ausdrucksweise, in der Art, wie gedacht wird, so nach den 90ern. Das war für mich nicht dieser kraftvolle Entwurf von zwei oder drei politischen Parteien, ja, die der Gesellschaft ein Angebot machen. So kommen wir aus der Krise raus, die den Partnern international ein Angebot machen. So wollen wir gemeinsam die größeren Probleme dieser Welt lösen. Das geht alles sehr, sehr, ja, sehr im Klein-Klein unter. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du diesen Koalitionsvertrag gelesen hast.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Es war ja mal die Rede davon, dass es wirklich nur 10 Seiten sein sollen. Und als das Sondierungspapier auf dem Tisch lag, habe ich gedacht, ja, da ist er ja, der 10-Seiter. Dass da jetzt 144 wieder draus geworden sind, auch wirklich mit allen Verästelungen, die da erforderlich sind. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch dem weiteren Prozedere geschuldet. Es gibt eine SPD-Mitgliederbefragung über diesen Koalitionsvertrag und letztlich muss sich da jeder ein Stück weit wiederfinden können und auch belastbar wiederfinden können. Und vielleicht ist auch das innerparteiliche Vertrauen gar nicht so groß, dass dann hinterher die Dinge, die da geschildert wurden, auch entsprechend umgesetzt werden. Eine Stelle gibt es tatsächlich, an der so verfahren worden ist. Und im Prinzip ist es immer noch der dicke Punkt der Migrationspolitik und der Zurückweisung an den Grenzen, bei dem man nämlich eine Formulierung gewählt hat mit dem Hinweis, wir werden das in Benehmen mit den europäischen Partnern tun, die sowohl von CDU/CSU auf der einen Seite als auch von der SPD auf der anderen Seite unterschiedlich ausgelegt werden. SPD sagt, das heißt, in Absprache heißt, die müssen zustimmen. CDU/CSU sagen, nein, es reicht, wenn die informiert werden. Das ist schon Abstimmung. Und letztlich hat man es offen gelassen. Wahrscheinlich auch dann ins Benehmen desjenigen gestellt, der den Innenminister stellt. Also insofern dann in die CDU-Hand. Das kann durchaus auch nochmal schwierig werden in der Interpretation, auch bei den Mitgliedern der SPD, wenn die darüber abzustimmen haben. Also insofern, ja, du hast recht, aber ich weiß auch nicht, ob es anders im politischen Alltag tatsächlich machbar wäre.
Aber dann muss jetzt wirklich in der kommunikativen Nachbereitung dieses Koalitionsvertrags von den Koalitionsparteien dieses kraftvolle Angebot an die Gesellschaft kommen. Denn das beschreiben ja alle, die da bereit sind, jetzt politische Verantwortung zu übernehmen, bis in die Opposition hinein, dass sie sagen, jetzt muss es wirklich funktionieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das, und da sind wir bei der gesellschaftlichen Begleitmusik dieser Koalitionsverhandlungen, dass das nicht nur den Politikerinnen und Politikern aufgebürdet werden darf, sondern dass es angefangen von den Medien über die gesellschaftliche Diskussion bis zu den Stammtischen auch um die Frage geht, wie begleiten wir diese Koalitionsverhandlungen und wie begleiten wir aber auch jetzt die nachgehenden politischen Prozesse? Und da ist mir schon eine Aufgeregtheit begegnet, und auch, ich habe in einem LinkedIn-Artikel geschrieben, mehr Erwachsene im Raum bitte, die sehr aufgeregt und unerwachsen ist. Wenn ich dann die ja fast täglichen Befragungen sehe und jetzt ist die AfD so nah dran, jetzt ist sie gleich auf, jetzt überholt sie und das in einer Weise aufgeregt interpretiert, die genau jene populistischen Kräfte stärkt, die man doch eigentlich einhegen will. Und den Dingen Zeit zu geben, zu sagen, wir warten jetzt mal das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen ab, dann schauen wir es uns genau an, dann bewerten wir es und diskutieren wir es so, wie wir es jetzt tun. Aber diese Aufgeregtheit und Überspanntheit und Überhitztheit der Diskussion, ist ein Ausdruck einer politischen und einer gesellschaftlichen Unreife, die ein nicht geringer Anteil dieses Gesamtproblems ist, mit dem wir innenpolitisch gerade zu tun haben.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Ausdruck dessen, dass diese Koalitionsverhandlungen bemerkenswert professionell geführt worden sind. Also das muss man auch mal sagen. Ich bin ja weit davon entfernt, Vorsitzender im Fanclub von Friedrich Merz zu sein. Aber wie er die letzten Wochen in diesen Koalitionsverhandlungen gestaltet hat, wie wenig da nach außen gedrungen ist und wie stringent da verhandelt worden ist, das war schon bemerkenswert, fand ich. Das haben die richtig gut gemacht. Und es ist natürlich so, dass wenn keine Informationen nach außen dringen, Presse anfängt zu spekulieren und auch irgendeinen Hinterbänkler findet, der gerne mal wichtig sein möchte und auch mal was zu sagen hat.
Aber muss das wirklich so sein? Also da sind wir doch, Marcel, da sind wir doch genau bei der gesellschaftlichen Verantwortung, die alle Teile der Gesellschaft tragen. Also dass eine solche Stimmung aufkommt, die populistischen Bewegungen Wind unter die Flügel gibt, das ist doch kein Naturgesetz und kein Produkt des Zufalls, sondern es hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir in der Gesellschaft kommunizieren und auch wie Medien kommunizieren. Wenn wir sagen, wir wollen einen gesellschaftlichen Wandel wieder auch hin mehr in eine demokratische Mitte, in weniger Spaltung, in innergesellschaftliche Resilienz, dann müssen wir darüber ins Gespräch kommen, welchen Beitrag dazu jeder einzelne Teil der Gesellschaft zu leisten hat. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Und dann muss auch so ein Verhalten unterbleiben, finde ich.
Völlig d'accord. Also bei den politisch Handelnden auf jeden Fall. Ich fand auch die Diskussion in der vergangenen Woche wirklich grotesk, als die Junge Union gesagt hat, also Wehrpflicht muss drinstehen, sonst ist das nicht zustimmungsfähig. Dann kamen sofort die Jusos und haben das Gegenteil gesagt. Da kommen wir ja gleich nochmal zu dem Thema Wehrpflicht. Aber da sehe ich erstmal die politisch Handelnden und die politischen Player in der Verantwortung, dem Affen keinen Zucker zu geben oder den Medien keine Inhalte. Letztlich werden die Medien immer sich daran orientieren, wie sie Auflage stärken können. Und ich sag mal, so auch so eine Zeitung wie Bild, aber auch andere, haben ja durchaus ein Interesse daran, dass es Umfragewerte gibt, die die CDU in Bedrängnis bringen und die AfD groß machen, weil das Auflage bringt, weil das Klickzahlen bringt und weil das nochmal Aufregung schürt. Ein total unaufgeregter politischer Prozess ist ja für die Medien das Uninteressanteste, was es gibt in der aktuellen Online-Geschichte nochmal mehr.
Ich hake jetzt nochmal rein, weil ich glaube, da sind wir wirklich an einem entscheidenden Punkt. Ja, das hat mit der Ökonomisierung auch des medialen Bereiches zu tun. Und dann hat es ja mal Journalisten gegeben, die sagen, wir machen uns mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten, also die nochmal auch die mediale Verantwortung wirklich beschreiben. Und deshalb lasse ich das auch, das ist jetzt vielleicht falsch gesagt, den Medien nicht durchgehen. Also ich gebe mich damit nicht zu befrieden, dass ich sage, das ist halt so, sondern das ist ein Teil des gesellschaftlichen Wandels, der erfolgen muss und wo jeder Einzelne, wie jeder einzelne Bürger, jeder einzelne Vertreter einer NGO oder einer gesellschaftlichen Gruppierung in der Verantwortung ist, auch die Medien in der Verantwortung sind. Ich nehme nur mal die Bildschlagzeile, die du aufrufst, wenn du auf Bild.de heute gehst. Jetzt beginnen die Abschiebeflüge. Und nochmal, wir werden auch gleich über das Thema Integration diskutieren. Aber es und man kann auch zu der Meinung kommen, dass wir nicht mehr so viele Geflüchtete aufnehmen können, dass es zur Rückführung kommen muss. Darüber kann man diskutieren. Die Art und Weise, wie wir darüber aber kommunizieren, muss uns von den populistischen Gruppierungen unterscheiden. Und da sind die politisch Handelnden in der Pflicht, da sind aber auch die Medienschaffenden in der Pflicht. Dass ich sage, dass wenn eine Überschrift lautet, das Ausländerrecht wird konsequenter umgesetzt. Das ist eine ganz andere Schlagzeile als jetzt beginnen die Abschiebeflüge.
Ja, absolut. Völlige Zustimmung und dieses Aufwiegeln, dieses Anschärfen, dieses sich einzelne Punkte heraussuchen, das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht gut ist und auch nicht unserer politischen Kultur und entspricht. Aber ich will auch noch mal sagen, was hat Friedrich Merz denn gemacht vor der Bundestagswahl? Ne, sich hingestellt und den kleinen Trump gespielt und gesagt, wenn am ersten Tag meiner Kanzlerschaft werde ich dafür sorgen, dass, dann werde ich meine Dekrete unterschreiben und in die Kamera halten und sonst wie. Der hat ja die Erwartungen relativ hoch gehängt und sie auch sehr apodiktisch als unverhandelbar dargestellt. Hat auch um Vertrauensvorschuss geworben in dieser oder gebeten in dieser Angelegenheit, hat das Vertrauen aber noch vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen im Finanzbereich komplett aufgebraucht. Dass da natürlich eine gewisse kritische Betrachtung dann auch steht und der Hinweis auch berechtigt ist, naja, eigentlich hat er sich selbst in eine ausweglose Situation ohne Not hineinmanövriert, eine Lose-Lose-Situation sozusagen, mal gucken, wie er da jetzt rauskommt mit dem Koalitionsvertrag. Nochmal, ich finde, dass sie das von der Technik her sehr, sehr gut hinbekommen haben. Von den Inhalten her müssen wir mal schauen. Da bleiben noch einige Fragezeichen offen. Allerdings, ich hätte mir auch vorstellen können, dass da etwas deutlich Schlechteres bei herauskommt.
Dann schauen wir mal auf die Inhalte, würde ich sagen.
Genau, also wenn wir schauen in die Präambel, da sind wir sehr im Allgemeinen, da sind wir tatsächlich in dem Politikersprech, das du thematisiert hattest. Deswegen können wir da, glaube ich, relativ schnell drüber hinweggehen. Der erste Satz lautet, Deutschland steht vor historischen Herausforderungen. Ja, geschenkt, Dankeschön.
Amen, Bruder, ja.
Ich habe mal geguckt, weil ja immer wieder mit den aktuellen Herausforderungen argumentiert wird. Also, dass plötzlich Donald Trump dann so ist, wie er ist, war ja eine ganz große Überraschung. Da musste man dann ja mehrere Milliarden Sondervermögen schaffen, weil da konnte ja keiner mit rechnen. Ich habe mal gegoogelt, oder nicht gegoogelt, ich habe in den Suchbegriff mal eingegeben, wie oft der Begriff Zölle vorkommt. Genau zweimal. Da steht einmal, mit den USA streben wir mittelfristig ein Freihandelsabkommen an. Kurzfristig wollen wir einen Handelskonflikt vermeiden und setzen auf die Reduzierung von Einfuhrzöllen auf beiden Seiten des Atlantiks. Wird im späteren Bereich auch nochmal verstärkt. Und dann ist der zweite Punkt, die effektive nationale Umsetzung der Sanktionen aufgrund der russischen Angriffskriegs stellen wir weiterhin sicher. Wir unterstützen die Pläne der EU zur Erhebung von Zöllen auf den Import von Düngemitteln aus Russland und Weißrussland. Ist das angesichts der aktuellen Herausforderungen nicht ein bisschen dünn?
Da schwank ich etwas, weil ich kann nicht auf der einen Seite die Forderung aufstellen, nicht bitte alles klein klein, und dann sagen, aber wir müssen die Zollpolitik und dieses Hin und Her von Trump in diesen Koalitionsvertrag hineinschreiben. Also ich glaube, dass das wirklich eine Geschichte ist, wo man sagen muss, auch im, wir sind da ja auf der einen Seite im Umgang mit Trump, auf der anderen Seite im Umgang mit Putin, was Trump angeht. Und das zeigen ja auch jetzt die zeigt die Zurücknahme der Zölle. Wir dürfen nicht auf jeden Zug springen, der von Trump bei uns auf dem Gleis vorbeigeschickt wird. Das sind teilweise so offensichtlich unsinnige Maßnahmen, dass wir der Schwerkraft der Wirklichkeit manchmal auch Zeit geben müssen. Weil das kann auch ein solcher Politiker nicht durchhalten. Als die Märkte da zusammengebrochen sind oder eingebrochen sind, da hat man ja auch gemerkt, dass auch die Loyalität der wirtschaftlichen Granden eine äußerst brüchige ist. Wenn es nämlich an den Geldbeutel geht, dann werden die roten Markerkappen abgesetzt. Da gut zu unterscheiden, wo müssen wir langfristig aus einer veränderten Situation in den Vereinigten Staaten unsere Konsequenzen ziehen? Und das tut der Koalitionsvertrag ja zum Teil auch. Und da finde ich ihn auch stark, wo er darauf setzt, wir müssen eigenständiger werden und wir müssen neue Partnerschaften suchen. Das ist das eine, und das andere ist dieses völlig wilde und unkontrollierte Verhalten von Trump und seiner Administration. Darauf sollte man nicht reagieren. Wieder etwas anderes ist, was wir in unserem USA-Podcast ja schon besprochen haben und sicherlich auch im nächsten Podcast nochmal besprechen werden. Wo sind unter dieser Oberfläche die großen ideologischen Linien, die aber nicht von Trump, sondern von anderen in seiner Administration gemacht werden, die nicht nur ein aktuelles Gegenverhalten brauchen, sondern eine Gegenstrategie? Und das wird ein entscheidender Punkt sein, den wir aber nicht nur als Deutschland allein auch verwirklichen können, sondern mit unseren alten und neuen Partnern auch.
Also dann doch eher eine besonnene und vielleicht auch bewusst zurückhaltende Reaktion, zu sagen, wir wollen auch den Handelskonflikt vermeiden, wir gehen jetzt nicht in das Spielchen von China, und schlägst du meinen Opa, schlage ich deinen Opa.
Also ich glaube, die Situation von China ist nochmal eine andere, weil die sich ja auch ganz bewusst als ideologischer Gegenpol verstehen. Und da ist das Kontra sicherlich automatischer und stärker, als es bei uns sein wird. Aber natürlich, wenn diese beiden Giganten aufeinander knallen, ja, das kann Funken schlagen, die auch die deutsche Wirtschaft zum Teil entzünden werden. Ne?
Absolut. Der nächste Punkt, der angesprochen wird im Koalitionsvertrag, der für uns als Podcast Friedensreiter, wir müssen natürlich schauen, denn wir sind ja kein wirtschaftspolitischer Podcast, sondern wir sind ja schon immer ein Podcast, der sich auf die Außenpolitik konzentriert und das auch nochmal unter friedensethischen Aspekten einbringen will. Ja.
Auch wenn wir natürlich glauben, zu allem was qualifiziert sagen zu können, oder?
Ja, natürlich, absolut. Aber trotzdem mal eben auf dem Bereich Migration und Integration. Da wird eingestiegen, und das ist auch wieder so eine typische, ich finde es relativ typisch für dieses Thema, und für den Umgang damit, weil wir ja schon tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Ansätze hier haben in den Parteienlandschaften, bei der SPD und bei CDU/CSU. Und der Einstieg lautet, das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet. So. Klammer auf, meine Frage, könnte man gleich mal drüber diskutieren, aber wird es nicht doch irgendwie ausgehöhlt? Klammer zu, Fragezeichen. Und dann wird ganz klar geregelt, wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen. Wir wollen alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, um die irreguläre Migration zu reduzieren. So, Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn. Das ist fast wortgleich aus dem Sondierungspapier da hineingekommen. Da ist offensichtlich nichts mehr dran rumverhandelt worden. Das steht. So, und wir, auf der einen Seite haben wir die SPD, die sagt, ja, ist ja klar, Abstimmung heißt, die müssen zustimmen. Dann haben wir CDU, CSU, die sagen, nee, nee, das reicht völlig, wenn die informiert sind, dass wir das tun. Wie löst man jetzt im Regierungshandeln dieses Dilemma auf, Jochen?
Ich glaube, das wird zum Teil die Wirklichkeit schon tun. Und zugleich müssen wir dann aufpassen, dass wir diese Wirklichkeit trotzdem nochmal auch durch den Filter ethischer Verantwortung ziehen. Was meine ich damit? Da beißt die Maus keinen Faden ab, dass wir eine Situation auch nicht nur im klassischen rechtspopulistischen Spektrum haben, die Schwierigkeiten hat mit dem Ausmaß an Zuwanderung. Ich glaube auch, dass Menschen, die nicht aus diesem Spektrum stammen, inzwischen deutlicher die Frage stellen, ob wir als Bundesrepublik Deutschland, die Frage kommt ja auch von europäischen Nachbarn, nicht auch Anreizfaktoren schaffen zur Zuwanderung nach Deutschland, die kontraproduktiv sind und dann eine gesellschaftspolitische explosive Mischung schaffen, die gefährlich ist. So, und ich glaube, keiner der politischen Parteien, ja, die Linke formuliert es vielleicht nochmal anders und das ist ja auch als demokratischer Gegenpol gut, aber keine der politischen Parteien sagt, da haben wir überhaupt kein Problem. Ich glaube, von daher bewegt sich auch insgesamt europäisch etwas dahin, dass das Abschaffen falscher Anreize deutlich werden lassen, dass wir sicherlich auch ein Stück stärker das abgrenzen und runterfahren, was die Bundesrepublik als irreguläre Einwanderung bezeichnet. Aber was meine ich dann mit ethischer Verantwortung? Mit ethischer Verantwortung meine ich, dass man damit aber eben nicht zu der Überschrift kommt und jetzt fangen wir endlich mit den Abschiebeflügen an, sondern dass man auch weiter differenziert betrachtet, wo gibt es ein legitimes Anliegen von Asylsuchenden sich die Mühe macht, das wirklich auch zu prüfen. Und das Zweite ist, dass man sich auch ehrlich eingesteht, wo wir einen Einwanderungsdruck schaffen, indem wir durch ungleiche Wirtschaftsverhältnisse, durch nicht verantwortbare Rüstungsexporte, dadurch, dass wir bestimmten politisch Handelnden nicht in die Parade fahren, auch Leute dazu drängen, ihre Heimat zu verlassen. Und da werden wir sicherlich gleich nochmal im Bereich der Entwicklungspolitik drauf kommen. Die Koalition verknüpft in ihrem Vertrag, in ihrem Koalitionsvertrag, das Thema Sicherheit und Entwicklungshilfe. Dann verstehe ich nicht, warum im Bereich Entwicklungshilfe mit Blick auf die wirtschaftliche Gesamtlage gesagt wird, da müssen wir jetzt aber kürzen. Nochmal, ich glaube, nicht produktive und nicht gute Anreizfaktoren minimieren, das ist das eine. Aber das andere ist auch, einen Fluchtgrund und einen Fluchtdruck zu reduzieren durch die eigene Außenpolitik. Und das kommt mir im Koalitionsvertrag zu kurz.
Wo du es gerade angesprochen hast, fühlte ich mich spontan erinnert an die Posts, die das Weiße Haus in den letzten Tagen auf ihrem eigenen Kanal veröffentlicht hat. Da wurde Situation von Abschiebungen gefilmt und mit der Musik hinterlegt, hey, hey, kiss him goodbye. Ja. Also das ist ja Zynismus hoch drei und das geht ja so ein bisschen in die Richtung dessen, was die Bild-Zeitung getitelt hat, jetzt sind sie bald weg oder es geht's endlich los. Nur allerdings von der staatlichen Stelle her. Also das wäre ja so, wie wenn Merz das jetzt publizieren würde. Trotzdem haben wir natürlich die Situation, dass wenn jetzt tatsächlich, und das heißt ja so, es entscheidet vermutlich derjenige, der im Innenministerium sitzt und das ist der Union zugeschlagen worden. Also insofern wird es wohl darauf hinauslaufen, dass Zurückweisungen stattfinden und die jeweiligen Länder dann nur informiert werden. Das kann natürlich auch ein Mittel sein, um den Verhandlungsdruck in Europa zu erhöhen, eine gemeinsame Migrationspolitik zu vereinbaren, die über Dublin hinausgeht. Denn wir müssen uns ja nichts vormachen. Mit Dublin macht man sich ja schon mit dem Dublin-Verfahren, dass die Flüchtlinge dort Asyl beantragen müssen, wo sie die Europäische Union zum ersten Mal betreten, machen wir uns als Deutsche ja einen ungeheuer schlanken Fuß. Denn die allerwenigsten Geflüchteten kommen über die Nord- und Ostsee an, sondern die allermeisten über das Mittelmeer. Und dann sitzen wir hier und sagen, ja, tut mir leid, Italien, Griechenland und alle anderen Kollegen im südlichen Bereich. Das ist nicht unser Thema. Da beteiligen wir uns auch nicht dran. Und deswegen finde ich es wichtig. Ich hatte am Anfang des Jahres mal David McAllister in einem Vortrag gehört, der davon berichtete, dass es Ziel ist, in Europa auch jetzt wirklich einen gemeinsamen Schutz der Außengrenzen zu organisieren, auch da die Kosten zu verteilen, die Verantwortung zu verteilen, aber dann aber auch hinzugehen und zu schauen, und das wäre der nächste Schritt, der erforderlich ist, zu sagen, wie können wir die denn nach welchem Schlüssel gemeinsam verteilen? Und dann sind wir da beim Thema europäische Solidarität, dann sind wir auch beim Thema Viktor Orban, vielleicht auch sogar beim Thema Niederlande, wie das da gesehen wird. Und dann stehen wir wieder vor der Situation, dass wir eigentlich erkennen müssen, dass es auf der praktischen Ebene diese Lösungsoptionen, die wir bräuchten, nicht geben wird. Also irgendwie ist es so eine unaufgelöste Situation, die jetzt dadurch auch nicht besser wird, dass wir in Deutschland sagen, es sind wir gar keinen mehr.
Absolut. Also da sieht man in der Tat, dass eine gesamteuropäische Herausforderung ist. Das, was unsere europäischen Nachbarn uns zum Teil sagen, ist, die Leute versuchen auch deshalb über unsere Länder zu euch zu kommen, weil ihr diese falschen Anreize setzt. Aber sich darauf zu reduzieren, ist viel zu kurz gedacht. Und auch die Festung Europa wird nicht funktionieren, wenn man nicht die Zuflüsse auf andere Weise stoppt als durch Dämme oder Zäune oder Mauern. Und da sind wir selber eben auch in der politischen Verantwortung. Wenn man sich die Destabilisierung des Iraks und Syriens anschaut, da hatte der Westen zum Beispiel mit dem Einmarsch 2003 in den Irak einen nicht unerheblichen Anteil daran. Und das sagt die Friedensethik, es wird kein Frieden geben ohne Gerechtigkeit. Also ohne eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung wird dieses Phänomen der Zuwanderung weiter ansteigen. Und ich weiß, das mögen manche nicht hören, ohne auch eine Arbeit an ökologischen Fortschritten wird die Zuwanderung aus den Gebieten, in denen Leben einfach ökologisch nicht mehr möglich ist aufgrund der Klimaveränderung, uns hinten rüberschlagen. Das heißt, auch in der Beziehung können wir uns keinen schlanken Fuß machen und sagen, so, wir schotten uns jetzt ab und damit ist es geregelt. Das wird nicht funktionieren. Das hat die Geschichte, beginnt mit der Völkerwanderung im Römischen Reich schon gezeigt.
Und das Schlimme ist es ja genau, es ist ja nicht neu. Also ich kann mich daran erinnern, als ich noch studiert hatte, in den 90er Jahren gab es ein Buch von Peter
So alt bist du
Scholler-Schule.
schon?
Ja, man sieht es nicht, ne?
Oh, Mist.
gab es ein Buch von Peter Scholler-Tour, Krieg um Wasser. Und das geht ja genau in die Richtung, ne? Also von daher, ja, und da hast du recht, in diesem Koalitionsvertrag steht über dieses Thema, wie können wir die Fluchtursachen verhindern und verringern, nichts, aber sehr, sehr wenig drin.
Und da auch da braucht es wirklich einen kraftvollen Ansatz. Und da reicht es nicht zu sagen, so die Haushaltslage ist so, jetzt müssen wir mal die Entwicklungsgelder kürzen. Klar, ich weiß, jetzt kommen auch Menschen zurecht und sagen, ja, das wird jeder für seinen Bereich sagen, das werden die Gewerkschaften für ihren Bereich sagen, das werden die NGOs für ihren Bereich sagen. Und trotzdem, wenn wir wirklich sagen, wir denken in einen umfassenden Sicherheitsbegriff, dann wird Entwicklungspolitik wirklich ein Mittel sein, um für mehr internationale Sicherheit eben auch zu sorgen.
Wenn wir jetzt auf den Sicherheitsbegriff aber trotzdem nochmal schauen im konkreten Sinne, dann finden wir im Koalitionsvertrag auch natürlich was zum Thema Außen- und Verteidigungspolitik. Und zum Thema Verteidigungspolitik ist ganz klar geschrieben, also natürlich das Sondervermögen, das wissen wir ja alles, aber dann steht da auch, die Ausgaben für unsere Verteidigung müssen bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich und stringent steigen. Der Zyklus einer Legislaturperiode ist für die Umsetzung weitreichender Beschaffungs- und Rüstungsprojekte regelmäßig zu kurz. Wir streben deswegen die Einführung eines mehrjährigen Investitionsplans für die Verteidigungsfähigkeit an, um damit den Bedarfen der Bundeswehr und den Verpflichtungen gegenüber der NATO sowie ihren Fähigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Ich habe in der letzten Woche, du glaube ich auch, Susanne Wiegand im Podcast von Paul Ronsheimer gehört. Die ist ehemalige CEO des Panzergetriebeherstellers Renk. Und die hat eigentlich sehr eindrucksvoll dargestellt, was es eigentlich in der im Beschaffungswesen der Bundeswehr bräuchte, wie viel mehr Flexibilität es bräuchte, wie viel mehr Bereitschaft auch mit Start-ups Dinge zu testen, auch in der Truppe zu testen, um sie dann relativ schnell umzusetzen. Innovationszyklen sind in den Bereichen wohl relativ kurz, da kann man recht schnell viel schaffen. Ich glaube, dass das die Hauptherausforderung für die Bundeswehr sein kann, diesen großen Moloch, der sich da auf der Harthöhe und in Berlin eingerichtet hat und der das Thema Beschaffungswesen sehr bürokratisch in den letzten 60, 70 Jahren vollzogen hat und implementiert hat, da in eine etwas größere Agilität zu bringen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die der neue Verteidigungsminister, und ich würde, glaube ich, einiges darauf setzen, dass es Boris Pistorius sein könnte oder bleiben könnte, angehen müsste. Oder wie siehst du das?
Also ich erlaube mir mal eine kritische Gegenrede. Ich glaube, dass die Podcasterin natürlich eine Vertreterin auch der Verteidigungsindustrie oder der Rüstungsindustrie ist und das aus ihrer Sicht betrachtet. Und dass Privatisierung nicht das Allheilmittel ist, sieht man bei der Deutschen Bahn. Aber dass es natürlich eine Flexibilisierung der Strukturen innerhalb der Bundeswehr geben muss, ist völlig klar. Das, was ich anmahne, ist, dass neben dem, und da sind wir uns, glaube ich, einig, und das müssen wir nicht länger diskutieren, der notwendigen Herstellung der Verteidigungsbereitschaft es andere Faktoren geben muss, die mindestens in gleicher Weise zur Verteidigungsfähigkeit beitragen wie die militärische Aufrüstung. Das ist die innere Resilienz der Gesellschaft. Und das ist auch Friedenswege offen zu halten, die einfach notwendig sind, um eine Perspektive über die militärische Konfrontation hinaus auch zu schaffen.
Was meinst du damit genau?
Damit meine ich zum Beispiel den zivilgesellschaftlichen Dialog, der aufrechterhalten oder wieder aufgebaut werden muss. Und wir haben das bei sowohl in der Frage des Verhältnisses zu Russland diskutiert und dann erschreckt festgestellt, dass das auch zu den Vereinigten Staaten notwendig ist. Also diese Fähigkeit, miteinander zu reden, trotz aller Gegensätze immer noch zu versuchen zu verstehen, was ich beim anderen verstehen kann, und daraus versuchen, Gemeinsamkeiten zu definieren oder zu entdecken, an denen ich dann ansetzen kann, wenn es darum geht, sich wieder anzunähern und einen Weg zu einer Deeskalation und zu einer Versöhnung zu finden. Und ich glaube, das ist etwas, was für mich im Koalitionsvertrag zu kurz kommt.
Was nicht zu kurz kommt, ist das Thema Verteidigung. Das ist relativ lang im Kontext der Außenpolitik. Material, Beschaffung und so weiter ist das eine. Das andere ist natürlich Personal. Und da hat es ja im Vorfeld, wir hatten es vorhin schon angesprochen, auch eine Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht gegeben. Es gab in dem vergangenen Jahr auch schon das Modell Pistorius mit diesem Freiwilligkeitsmodell. Letzteres soll es jetzt nun werden. Wie schätzt du das ein?
Was mich beruhigt, ist, dass dafür steht zunächst. Also zunächst auf Freiwilligkeit zu setzen. Ich bin sehr skeptisch, was die Anreizsysteme angeht. Ich ganz persönlich glaube, dass wir um eine Wehrpflicht auf Dauer nicht herumkommen. Eine allgemeine Wehrpflicht. Aber, und das ist mir immer sehr wichtig, wenn wir diese Frage der allgemeinen Wehrpflicht oder der allgemeinen Dienstpflicht diskutieren, sie muss um einen Faktor der Generationengerechtigkeit ergänzt werden. Denn diese Last der Verteidigung und der allgemeinen Wehrpflicht wieder nur der jungen Generation aufzulassen, die sowieso schon die Frage der ökologischen Lasten, die wir als Generation hinterlassen, trägt, die Frage der Rentensicherheit, wo wir der Generation eine Rente hinterlassen, die nicht mehr auskömmlich sein wird. Also wir haben dieser Generation schon so viele Lasten aufgelegt, dass wir diesen Punkt im Sinne einer Verteidigungsfähigkeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wirklich ernst nehmen müssen. Das heißt auch Dienstpflichten für ältere Generationen. Und das, was als pädagogische Maßnahme häufig verstanden wird, so, dann lernen die jungen Leute auch, dass die Gesellschaft etwas ist, wozu sie beitragen müssen. All right, aber das gilt in gleicher Weise auch für andere Generationen und nicht nur für die Generation Y und Z.
Ja, also als jemand, der tatsächlich selber auch Wehrdienst geleistet hat, und neigt man ja immer dazu zu sagen, hat mir auch nicht geschadet. Okay, hast du nicht genutzt, danke.
Ja, ich habe meine friedliche 5 Minuten gerade.
Ja, okay. Mich hat übrigens das tatsächlich nicht überrascht, dass diese Entscheidung nicht getroffen wurde, denn wenn man das mal zu Ende denkt, es wäre ja allenfalls eine Wiedereinsetzung der ausgesetzten Wehrpflicht technisch möglich gewesen, gesetzestechnisch. Das hätte bedeutet, es wäre wieder nur eine Wehrpflicht für junge Männer gewesen. Das dürfte, ich glaube, bei einer Wiedereinsetzung vom Bundesverfassungsgericht durchaus nochmal kritisch bewertet werden, anders als vor einigen Jahren noch. Und es wäre eben eine Wehrpflicht gewesen, keine Dienstpflicht. Das heißt, jeder, der nicht hingehen wollte, hätte wieder verweigern müssen und es wäre ein Ersatzdienst dann notwendig geworden und so eine Art Zweiklassengesellschaft, wie es sie ja zum Schluss auch gegeben hat. Das ist das eine. Das zweite ist, alle Stimmen sagen, dass die Bundeswehr aktuell überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist, solche Kapazitäten bereitzustellen, sei es Unterbringung, sei es Ausbildung, sei es Material und so weiter, um so viele junge Menschen dann nochmal zu integrieren, sinnvoll zu integrieren in die Bundeswehr. Also das wäre eine Hauruck-Aktion gewesen, die nicht möglich gewesen wäre. Und die dritte Schwierigkeit dabei ist, jede Reform an dieser Wehrpflicht oder auch die Neugestaltung, so wie du sie beschrieben hast, erfordert eine Grundgesetzänderung. Das heißt, es müssen entweder die Linke oder die AfD mit ins Boot genommen werden, um eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Und mit denen zusammen ein zukunftsfähiges Modell zu entwickeln, das in diese Richtung geht, da fehlt mir im Moment die Fantasie, wie das funktionieren kann.
Also von da ist diese Schrittigkeit möglicherweise wirklich richtig. Und wir müssen mal abwarten. Ich glaube, auch da wird das Gewicht des Faktischen irgendwann deutlich machen, dass es notwendig ist, da eine allgemeine Wehrpflicht oder Dienstpflicht einzuführen.
Wenn wir nochmal weiterschauen in den Koalitionsvertrag und die Außenpolitik, da gibt es ein Kapitel zur Zusammenarbeit mit den USA. Das ist wenig überraschend. Ich will auf einen Halbsatz hinaus, der da drin stattfindet. Geregelt ist dort unser Bekenntnis zur NATO und zur EU bleibt unverrückbar. Das transatlantische Bündnis und die enge Zusammenarbeit mit den USA bleiben für uns von zentraler Bedeutung. Wir stärken die Handlungsfähigkeit Europas. Jetzt kommt's, vertiefen bestehende strategische Partnerschaften, das meinte ich nicht, sondern das nächste, und bauen insbesondere mit Ländern des globalen Südens neue auf und unterstützen multilaterale Formate mit ganzer Kraft. Das ist ein Thema, was hatten wir in einem der vorherigen Podcasts schon mal besprochen, wo es darum ging, wie können wir neben der NATO bestehende Regime sozusagen einrichten, die sich werte- und zweckgebunden formen und danach wieder auflösen. Kannst du dir vorstellen, was genau mit diesen Ländern des globalen Südens und den neuen Partnerschaftsformaten gemeint ist an der Stelle?
Also ich glaube, das ist auch eine Konsequenz aus der Erfahrung des Ukraine-Krieges, dass Länder des globalen Südens, von denen man gehofft hat, dass sie sich an die Seite der Ukraine-Unterstützer stellen werden, das nicht getan haben. Auch mit der Begründung, das, was wir vorher erlitten haben, hat euch auch nicht interessiert und jetzt rechnet nicht mit unserer Solidarität. Die Richtung solcher Bündnisse stimmt dann, wenn sie nicht wieder nur von unserem Interesse definiert werden. Unser Interesse ist dann legitimes Interesse, aber ein wirkliches Ernstnehmen der Interessen dann der Partnerinnen und Partner ist dann eben auch in gleicher Weise wichtig. Und das ist ja das, was häufig das Misstrauen bestimmt der Länder des globalen Südens. dass man nur so lange Unterstützung erfährt, dass man nur so lange einen Dialog auf Augenhöhe führt, wie wir Europäer ein Interesse dran haben. Und das ist ja nach dem Ende des Kalten Krieges auch die Erfahrung gewesen, dass viele Länder, die man bis dahin unterstützt hat, weil man sie als Instrument brauchte im Kalten Krieg, eiskalt fallen gelassen worden sind in dem Moment, wo der Kalte Krieg vorbei war. So, oder dass man Solidarität bei Angriff durch einen Stärkeren nur dann erfahren hat, wenn es unseren wirtschaftlichen, politischen Interessen, wirtschaftspolitischen Interessen nicht geschadet hat. Aber dann heißt es wirklich ein Ernstnehmen, einen echten und nicht zeitlich begrenzten und allein interessengeleiteten Dialog auf Augenhöhe. Und das werden die Länder dann sehr schnell merken, wenn das nicht der Fall ist. Aber das ist kein Automatismus. Dass das gelingt, ist aus meiner Situation, aus meinem Blickwinkel nicht sicher. Und da sind wir natürlich auch noch bei einem Punkt der Außenpolitik und auch der Entwicklungszusammenarbeit, der echt ein komplizierter ist, auf den ich auch noch keine Antwort habe. Da ist von einer wertegeleiteten Außenpolitik und Entwicklungshilfepolitik auch die Rede. Das ist richtig und wichtig, was die Menschenrechte angeht. Aber das darf auch nicht abgleiten in einen liberalen Imperialismus, wie ihn Carlo Masala in unserem ersten Podcast thematisiert hat. Das ist die sehr schwierige Abwägung, um die es bei dieser Frage geht. Und dann werde ich natürlich schon kritisch, wenn ich dann im Koalitionspapier lese, dass die Entwicklungshilfepolitik auch abhängig gemacht wird von der Kooperationsbereitschaft in der Migrationspolitik. Klar ist das ein legitimes Interesse, aber es zeigt natürlich schon auch dann eine gefährliche Instrumentalisierung von Außenpolitik, die genau die Vorurteile oder auch die Erfahrungen des globalen Südens wieder bestätigt.
Ja, das kann ich jetzt auch tatsächlich mal so unkommentiert stehen lassen. Und muss zugeben, dass ich dir da an allen Stellen zustimmen muss.
Ja,
fällt mir nicht leicht, weißt du. Ich schaue nochmal in den Koalitionsvertrag und sehe, dass auch ein nationaler Sicherheitsrat eingerichtet werden soll im Bundeskanzleramt, der die wesentlichen Fragen der Sicherheitspolitik koordinieren soll. Ist das mehr so Symbolpolitik, die da jetzt gemacht wird, oder ist das tatsächlich ein Wurf, der uns in der Koordination weiterbringt? Jedenfalls sollte man, wenn es dann hinterher auch noch einen nationalen Sicherheitsberater gibt, ihm eine vernünftige Social-Media-Schulung gedeihen lassen. Aber ja, wie siehst du das? Ist das notwendig oder ist das
also ich in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen habe ich jetzt gelesen, dass das einmal zu bewerten ist, in Bezug auf die Architektur oder ja zwischen Bundeskanzleramt und Außenministerium, dass einem solcher die Einrichtung dieses Nationalen Sicherheitsrates deutlich macht, dass Merz die Außenpolitik sehr eng an sich selber binden möchte. Was die Funktion innerhalb der Sicherheit angeht, ich glaube, dass das immer die Herausforderung ist, die Versäulung der Ministerien, dass ein solches Gremium dazu beitragen kann, dass es wirklich die notwendige Zusammenarbeit gibt. Ich bin aber zu wenig Experte, um sagen zu können, wie realistisch die Hoffnung ist, dass das dann auch gegen den Widerstand der Ministerien gelingt. Ich weiß nicht den genauen Ausdruck, dass auch dann im Vertrag in diesem Zusammenhang von der Ressortautonomie die Rede ist, weist ja genau darauf hin, auf welche Gegenkräfte man dabei stoßen wird.
Wobei das Außenministerium diesmal bei der CDU landet, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal kurz drauf. Aber nächster Punkt ist ein klares Bekenntnis zum Internationalen Strafgerichtshof. Da steht, wir setzen uns dafür ein, dass Verbrechen der Aggression ohne Einschränkung in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs aufzunehmen sind. Also es ist insofern ein Bekenntnis für eine Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofs. Am 24. Februar hat die Tagesschau berichtet, dass Merz Netanyahu trotz eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs nach Deutschland eingeladen hatte und zitiert Merz mit den Worten, es gebe Mittel und Wege, den Premier nicht festnehmen zu lassen. Wie passt denn das zusammen?
Ja, gar nicht, oder? Nee. Also da sind wir einfach bei dem Bereich der Konsequenz. Also wir sind, und auch das muss sich, glaube ich, in Teilen ändern, oder wir müssen die Gründe transparent machen. Also es ist eine ungute Tradition, dass wir mutig in Menschenrechtsfragen waren, wenn der Gegner nicht zu mächtig war und wir keine wirtschaftlichen Interessen im Spiel haben. Dann sind wir immer sehr laut und mutig, Menschenrechte einzufordern. Sobald das anders ist, drehen wir den Tonregler schon erheblich runter. Nimm nur mal die aktuellen Geschehnisse um den CHP-Vorsitzenden in der Türkei. Da ist aus Europa kaum etwas zu vernehmen. Also das heißt, wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann müssen wir ihn konsequent gehen. Und wo wir unsere eigenen Standards nicht halten, dann müssen wir die Gründe dafür für die Bevölkerung auch transparent machen, sonst wären wir unglaubwürdig.
Ja, ist so. Ja. Und da schließen wir im Prinzip an den Punkt von vorhin an, den du ja auch schon angesprochen hattest. Ich würde abschließend noch auf einen Punkt kommen wollen, der nicht drin steht in diesem Koalitionsvertrag, auch nicht im Kapitel Außenpolitik, und zwar ist das der Begriff der feministischen Außenpolitik. Der hat vor 3,5 Jahren, als der damalige Koalitionsvertrag abgeschlossen wurde, für ziemlich viel Aufruhr gesorgt, ziemlich viel Häme an der einen oder anderen Stelle. Wenig überraschend steht er jetzt nicht mehr drin. Aber können wir mit etwas Abstand auf die letzten Jahre nochmal blicken und sagen, was war damit eigentlich gemeint und wie hat es sich dargestellt?
Also ich glaube, das hat in der Tat, was die Kritik an der feministischen Außenpolitik angeht, auf der einen Seite immer auch viel mit ideologischer Verhärtung zu tun und von daher auch eine ungerechte Beurteilung dieses außenpolitischen Ansatzes. Und auf der anderen Seite, und da sind wir dann bei legitimer Kritik und Diskussion, geht es immer um die Abwägung von wertegeleiteter Außenpolitik. Und für die steht ja der Ansatz der feministischen Außenpolitik und der sogenannten Realpolitik. Stand da manchmal die Art und Weise, wie diese feministische Außenpolitik kommuniziert, ist der Verdacht im Raum, dass manchmal einfach an der Wirklichkeit auch vorbeiging. Was mich beruhigt, ist, dass zum Beispiel im Abschnitt über die entwicklungspolitische Zusammenarbeit genau dieses Thema der Rechte von Frauen auch ausdrücklich formuliert worden ist. Und auch das gibt doch eine Realität der Welt wieder, dass ohne eben einen Ansatz eines liberalen Imperialismus man doch bescheinigen muss, dass die Rechte von Frauen solche sind, die man in der Unterstützung der Zivilgesellschaft, in der Entwicklungspolitik wirklich hinterlegen muss, die man stärken muss, weil es dort ein Gerechtigkeitsdefizit gibt. Und dass das eben auch ausdrücklich erwähnt worden ist, zeigt, dass das Anliegen als solches ja auch von den neuen Regierungsparteien als richtig erkannt wird.
Ja, absolut. Und auch da werden wir alle gut beraten, etwas weniger Häme und etwas weniger populistische Dinge an den Tag zu legen, auch in der Berichterstattung, auch die Medien, und das Ganze vom Thema her etwas klarer zu hinterfragen. Ich komme zum Schluss jetzt noch zu ein bisschen Klugscheißerwissen und wollte dich fragen, ob du weißt, wer vor 60 Jahren der letzte CDU, oder es heißt ja immer, vor 60 Jahren sei der letzte Außenminister von der CDU gestellt worden. Weißt du, wer das damals war?
Nee, ich weiß es nicht.
Ich wusste es auch nicht. Ich habe es gegoogelt, ich habe es gebingt, und die Meldung, die dann kam, von der war ich ziemlich sicher, dass sie falsch ist. Da stand nämlich, der letzte Außenminister der CDU war Willy Brandt. Nun kann man ihm vieles vorwerfen, das sicherlich nicht. Aber es ist nochmal bezeichnend, Stichwort KI, auf was für Informationen man sich im Netz verlassen kann und auf welche nicht. Also tatsächlich war der letzte Außenminister der Bundesrepublik Gerhard Schröder, Gerhard mit D. Aber er war nicht der letzte CDU-Außenminister, denn das war Lothar de Maizière in den letzten Monaten der DDR. Also auch da muss man nochmal sagen, nein, es ist nicht 60 Jahre her, dass die Union das Außenministerium besetzt hat.
Also nicht, dass du jetzt mit Willy Brandt und dieser Geschichte jetzt eine neue Verschwörungstheorie auf den Weg bringst, die im Netz viral geht. Aber nee, ich muss zugeben, das habe ich auch nicht gewusst. Und Lothar de Maizière wäre sicherlich nicht der schlechteste Außenminister auch heute.
Das stimmt. Wir schauen mal, wer es jetzt wird.
Wir beide werden es nicht.
So viel steht fest. Ich danke allen, die bis jetzt durchgehalten haben, für ihre Aufmerksamkeit. Und wir halten es mit Paul Ronsheimer. Wir wären unfassbar froh, wenn Sie uns folgen, abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten.
Und auch noch liken. Und beim nächsten Podcast wartet, wenn es der reguläre wird und nicht entre nous wegen irgendwelcher aktuellen Ereignisse, ein ganz spannender Gast auf uns.
Absolut. So viel sei schon mal verraten und demnächst mehr angedeutet auf unserer LinkedIn-Friedensreiter-Seite. Auch die möchten wir hier nochmal kurz erwähnen.
So ist es.
Alles klar. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuschauern einen guten Tag und viel Freude bei dem, was sie tun und was sie vorhaben.